Okay, pass auf. Also, die Wache, ja, die kam ja gerade auf mich zu und hat mich angegriffen. Michael? Und ich wollte jetzt noch eben, pass auf, diesen Einschlag.
Michael,
ja?
Ganz kurz.
Nein, diesen Einschlag.
Tina wollte ja, links lang.
Kann doch gleich, ich meine...
Ja, sie wollte aber eben schon links lang.
Ja.
Das passiert ja quasi zeitgleich. Also...
Also ich hau zu. Pass auf, genau. Die Wache kommt ja auf mich zu, ne, und hat ja die Waffe in der Hand und ich habe ja hinter der Säule gestanden. So, und dann hau ich jetzt zu.
Genau, und Tina steht schon dahinter und...
Ja, können wir doch gleich.
Passiert ja zeitgleich. Jeder ist dran. Wir spielen zusammen.
Ja, gut, okay. Von mir aus.
Miguel, mein Lieber.
Matze, schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns gerade so lange nicht gesehen.
Genau, genau.
eben gerade noch digital, ne?
Ja. Und jetzt? Ja, wir waren auf der OrcCon und ich durfte bei dir Lexarcana spielen.
Ja, ich habe mir den Schnellstarter runtergeladen von der Game on Tabletop-Seite und habe mir gedacht, Mensch, damit kann man doch schon mal loslegen und was leiten und muss sagen, ich bin total begeistert. Also wirklich, das war alles andere als ein Fehler, das zu backen.
Ja, also pauschal gesagt, ja. Erstmal bin ich sehr froh darüber. Einer der Gründe, das für mich quasi zu unterstützen, war ja auch dieses alternative römische Imperium-Setting.
Ja, total spannend.
Wo ich dachte, ja doch, wird schon was werden. Ist es vor allem so schön... jungfräulich, sage ich jetzt mal, also nicht gänzlich, aber...
Genau, es ist eine alte Jungfer, aber
nicht so ist es nicht so abgenutzt, wie Standard-Fentel-Alter, so generische Sachen oder so. Ne? War ein bisschen frischer für mich, auch wenn es ja schon eigentlich alt ist, aber egal. Also das zieht schon mal richtig gut. Also so rein vom rollenspielerischen Faktor her gibt mir das sehr viel.
Du hast halt total super gleichen Grund mitgeliefert, warum die Charaktere da sind. Was mir mit am besten gefällt, ist tatsächlich dieses, dass meistens dieses klassische, wir informieren die Behörden, dass hier was Schlimmes passiert, wegfällt, weil ihr seid die Behörden.
Richtig.
Genau, ne? Also ihr seid die, ja, wem sagen wir denn jetzt Bescheid, dass hier was schief läuft? Ja, euch.
Ich musste da kurzfristig an Projekt EOS denken. Projekt EOS ist der World of Darkness, wo du quasi FBI-Agents spielst und die dann quasi dort eingesetzt werden, wo die Kacke am Dampfen ist oder wo dann meinetwegen mal wieder irgendwelche ominösen Kornkreise sind oder wie auch immer.
Ja.
Nein, ihr könnt euch keine Hilfe suchen. Ihr seid die Hilfe.
Genau. Ja, oder ne, Delta Green. So, ne?
Zum Beispiel.
Genau. Ja, so dieses Jahr, ja, aber dann holen wir jetzt nochmal, ihr könnt euch ein bisschen Soldaten dazu holen, so ungefähr. Ne? Also ihr habt halt die Option, euch da irgendwie so ein paar Grundtruppen zu holen, wenn es in den Kampf geht. Aber generell das Problem lösen, das ist euer Job.
Genau. Und das klappt enorm gut.
Ja.
Also vor allem, ich meine gut, jetzt wie gesagt heute auf der OrcCon Online. Für eine Con-Runde ist das perfekt. Für sonstige Runden kann ich mir das aber auch sehr, sehr gut vorstellen.
Ich habe ja das Grundregelwerk bei Drive-Thru-RPG runtergeladen. Mhm. Das ist jetzt gerade noch im Angebot. Ich weiß nicht, wie lange noch, deswegen, ich werde es trotzdem verlinken, aber kann sein, dass das Angebot nicht mehr passt. Ich habe für 15 Euro das Grundregelwerk auf Deutsch. Grundregelwerk auf Deutsch. Wortfindungsschwierigkeiten, so wie eure Charaktere heute.
Ja, wir waren verflucht.
Ja, genau. Omnius oder Ognios oder so, der keltische Gott der Sprache hat euch verflucht. Genau. Ja.
Auch ein netter Effekt im Übrigen.
Ja, ne? Fand ich auch. Das ist ein rollenspielerischer Effekt.
Ja, genau.
Ja, also für alle, die da draußen sind, wenn die Folge erscheint, sind die Late Pledges leider auch schon durch, aber das heißt ja, dass das Spiel in Produktion geht und dass wir sicherlich auch auf der ein oder anderen Online-Con oder hoffentlich bald auch wieder richtigen, echten Con vor Ort das Ganze probespielen könnt.
Genau, probespielen, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall im Uhrwerkshop dann kaufen, wenn es dann regulär verfügbar ist.
Und den Schnellstarter kriegt ihr jetzt ja schon.
Genau, könnt ihr mal reingucken, habt da kein Risiko.
Genau, das Abenteuer da drin bietet Stoff für, also ich habe jetzt das in drei Teile eingeteilt und habe Teile weggelassen. Mhm. ich sag mal, 15 bis 20 Stunden kann man daran spielen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt durch alle Szenen durchhetzt.
Kommt halt drauf an. Wir hatten gespielt 4 Stunden, also oder der Slot war 4 Stunden.
Genau.
Und ich will mal sagen, unterm Strich haben wir 2 Stunden gespielt, weil wie üblich war mal irgendwas Technisches dabei. Ja. Die kurze Kaffeepause und kurze Gespräche über die Welt und Regeln. Das kann man schon durchaus abziehen. Wir waren auch ausnahmsweise mal eine Viertelstunde eher fertig.
Ja, ja. Ja. Kämpfe gehen unglaublich schnell in dem System.
Ja, es ist ein ständiger Schlagabtausch.
Ja.
Das finde ich ganz erfrischend. Nicht so Überwürfelei.
Mhm.
Und du nimmst auch quasi, wenn du einen guten Erfolg gemacht hast, kriegst du halt auch nochmal einen Erfolg obendrauf durch einen Multiplikator in deinem Schadenswert oder ähnlichen.
Genau. Das ist halt total cool. Und wenn du mit mehreren Gegnern auf mehrere Gegner triffst, hast du ein Problem. Und wenn mehrere Helden auf einen Gegner treffen, haben die ein Problem. Das ist halt auch es gibt halt echt eine Mechanik, um größere Monster dann auch gemeinsam zu besiegen. Finde ich auch ganz schön. Durch dieses Aufaddieren der Kampfwerte.
Richtig.
Genau. Richtig. Ja, so viel dazu. Gibt es bei dir sonst irgendwelche News, irgendwelche Neuigkeiten, was du so in letzter Zeit erlebt hast oder bemalt oder gebaut?
Nö, ja doch, gebaut schon. Ich habe mal die Reichsscheibe als Klemmbausatz von Modbricks gemacht. Mhm. Die sieht, also sie war sehr fragil und sie hat mir ein paar Nerven gekostet und sie sieht jetzt nicht so 100% aus, wie sie auf dem Bild aussah. Aber sie sieht trotzdem gut aus. Also sie, du darfst sie halt bloß wirklich nur angucken, weil sie ist wirklich sehr fragil. Aber wenn man sie sich anguckt, ist sie wirklich schön.
Ja, ich habe die Westernkirche von Blue Bricks gebaut, Blue Bricks Pro.
Ja.
Man merkt, dass die Blue Bricks Pro Sachen eigentlich irgendwelche chinesischen Originalbausätze sind, sozusagen, die aber unter dem Blue Bricks Logo verkauft werden, während die im schlichten Pappkarton verkauften Blue Bricks Sachen Eigenproduktionen sind oder von irgendwelchen Moddern erstellt wurden. Ne?
Also
In dem Fall, also ich musste tatsächlich anders bauen als in der Anleitung, damit es so halbwegs funktioniert. Also die bauen tatsächlich, also sorry, aber Fuge auf Fuge geht einfach gar nicht.
Ja,
weil also, ich über mehrere Etagen.
Also ich sag's mal so, ich habe mit diesen ganzen Klemmbausteinen auch mittlerweile so ein bisschen meinen Frust, weil ich immer mal wieder entweder irgendwo fehlende Steine habe oder,
das hab ich auch gehabt.
Oder Steine anderer Farbe. Habe ich jetzt bei der Reichsscheibe auch gehabt.
Mhm.
Ja? Das finde ich ein bisschen frustrierend und finde es auch eigentlich ziemlich doof, aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt nicht eine E-Mail schreiben, weil mir jetzt irgendwie 3-4 Dinger gefehlt haben. Vor allem, sie bringen mir jetzt nichts mehr. Aber es
passiert ja, so ein bisschen. Passiert ja vielen Herstellern. Ne? Das ist jetzt ja bei diesen großen Steineanzahlen jetzt auch nicht das Allerseltenste. Ich habe mich halt geärgert bei der Kirche. Da war halt eine längere Platte dabei, die zu kurz war. Dann hatte ich irgendwie einen Stein, der fehlte. Also es waren jetzt nicht Sachen, die ich nicht überbauen konnte. Das war so alles noch so okay. Bei den dabei befindlichen Figuren fehlte einer Figur ein Arm und einer ein Fuß.
Das ist natürlich seltsam.
Also das ist, Entschuldigung, aber das finde ich geht halt mal gar nicht. Davon ab sind die Figuren auch nicht besonders gut verarbeitet. Ne? Aber
Naja, ich meine, es ist ja auch jetzt gar nicht so wenig Geld, was man dahin macht. Ne? Und wenn ich eh schon tüdeln muss und mir das irgendwie alternativ machen muss, dann kann ich auch anfangen mit Bausätzen, also richtig. Mit Modellbausätzen.
Genau, dann kann ich mit Modellbausätzen anfangen.
Dann gehört das mit dazu.
Oder mir halt
Tabletop.
Ja,
oder da muss halt, ich auch kleben und basteln.
Genau, Anleitungen runterladen und die Steine selber kaufen oder so.
Ja. Kaufen.
Ich habe jetzt ja auch eine große Sammlung, mal gucken, vielleicht fange ich damit jetzt auch demnächst mal an.
Ach. Oh, ich habe da mal so ein bisschen gegoogelt. Ja. Ich habe da sehr, sehr geile Sachen gesehen. Ich meine, die sind ja auch, darf jeder seine Meinung drüber haben, aber ich habe zum Beispiel letztens aus Legostein irgendwelche Warhammer 40k, Cybots und ähnliches gesehen.
Ja.
So großartig, wie die da aussehen.
Ne? Gibt da echt coole Sachen, die da. Gibt's eine coole Community, muss man sagen. Hier liegt aber auch was auf dem Tisch, was irgendwie auch zusammen bastelbar ist, offensichtlich.
Ja, es ist nicht bastelbar, es ist modular, könnte ich sagen.
Wir brauchen eine Einleitungsmusik für die Schätze aus dem Regal, Matze.
Genau.
Dim. Oder so. Keine Ahnung.
Wir lassen uns das einfallen. Ja, Schätze aus dem Regal. Ich habe mir in den letzten Wochen so ein bisschen überlegt, was kann ich dazu beisteuern. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, könnt ihr mal was dazu sagen, aber bei uns ist es zumindest so, dass ich immer mal wieder irgendwelche Brettspiele habe, wo ich sage, Mensch, die finde ich total interessant. Mhm. Und dann kommt vielleicht auch nochmal ein Angebot dazu und dann denke ich mir, ach komm, dann kaufst du es halt mal, ne? Gerade so irgendwie so 20, 30 Euro Dinger. Da denke ich mir, selbst wenn ich es nur einmal gespielt habe, dann ist es immer noch günstiger als eine DVD oder so.
Manchmal liegen ja sogar irgendwie für 30 Euro irgendwelche Big Boxen beim Discounter rum, wo man sich dann fragt, so huch,
wie kommt das? Masse. Ja. So geschehen mit Die Tavernen im tiefen Tal von Schmidt Spiele. Schöpfer ist Wolfgang Warsch. Das Spiel ist, ich bin mir nicht ganz sicher, von 2017 oder 18. Mhm. Es geht im Grunde genommen darum, dass die Spieler eine Taverne vor sich haben. Und in der Taverne, also die Taverne kannst du upgraden. Das hast du dann zum Beispiel diese Plättchen.
Ah ja, okay, deswegen ist es so modular quasi.
Genau, das ist modular. Und dann kannst du zum Beispiel pro Runde mehr Bier einlagern. Das hat dann für die nächste Runde, du hast nämlich zwei Währungen.
Haben alle eine Taverne?
Jeder hat eine Taverne.
Jeder hat eine Taverne.
Okay. Ja. In der Mitte ist quasi so eine Art Kloster. Und an dem Kloster sind dann deine Tavernen angeschlossen.
Ja.
Und derjenige, welche, der dann zum Beispiel die meisten Adligen zu sich ranholt oder der am meisten investiert. Also es geht wie immer um Siegpunkte oder wie so häufig. Und es gibt verschiedene Wege, um an diese Siegpunkte zu kommen. Du kannst zum Beispiel, wenn du deine Taverne aufbaust, also upgradest, dann kriegst du zum Beispiel Besuch von einem Adligen. Ein Adligen gibt dir schon mal 10 Siegpunkte.
Okay.
Das ist schon mal eine Option, sich Siegpunkte zu holen. Du kannst aber auch quasi dich im Kloster an sich weiterarbeiten. Da gibt es nochmal eine kleine Laufleiste. Die kannst du über verschiedene Faktoren erreichen. Darüber kriegst du dann auch wieder den einen oder anderen Bonus. Oder auch zum Beispiel Adlige, die dir, wie gesagt, Siegpunkte bringen. Mhm. Du hast in dieser Basis, in dieser Standard-Basis-Variante, die ich jetzt vorliegen habe, hast du aber auch nochmal 4 Varianten. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Da kriegst du dann zum Beispiel noch Schnäpse mit bei. Das ist dann noch eine weitere Währung. Oder kriegst Gaukler mit dabei.
Okay, ist aber alles jetzt schon drin.
Ist alles mit drin.
Ja.
Ich habe es im Angebot, ich glaube, für 22 Euro gekauft.
Sieht doch spannend aus. Also ich finde die Spielmaterialien schön gemacht. Also ist auch Holzwürfelchen dabei, wenn ich das sehe.
Genau, es sind schöne oldschoolige Holzwürfelchen dabei. Mhm. Du hast auch Holzmarker dabei. Die Karten sind halt auch auf wirklich stabiler Pappe.
Ja.
Also ganz, ganz klassisch, gute Qualität.
Ist toll, wenn ich da überlege, wie enttäuscht ich von der Big Box von Siedler von Catan war.
Ja.
Ja, mit dem gefühlt auf, keine Ahnung, Toilettenpapier gedruckten Dingern.
Ja. Ist für 4 Spieler ausgelegt. Die Anleitung finde ich okay.
Mhm.
Einmal in Ruhe durchlesen, aufbauen und dann eine Runde mal Test spielen.
Ist aber nicht lang, ne? Also ist jetzt so eine klassische, oder ist das hier nicht die Anleitung?
Das ist ein Teil der Anleitung, den du da hast.
Ah, ist ein Teil
der Anleitung. Das ist die Erweiterungsanleitung quasi.
Ach so, okay.
Die andere liegt links neben dir.
Okay. Das ist die andere Anleitung.
Ja.
Okay. Klapper. So, hier Würfelgeräusche einfügen.
Genau.
Also
angegeben ist es für 60 Minuten.
11 Seiten, 12 Seiten.
Ja. Ne? Das Ding ist, dass du da teilweise Überschneidungen in der Anleitung hast und in den Abläufen und in den Phasen.
Okay. Deshalb
musste ich selbst beim zweiten Spiel noch ab und zu mal reingucken. Wir haben zum Beispiel im zweiten Spiel einen Fehler bemerkt, wodurch das Spiel sich signifikant quasi verändert hat.
Okay.
Du ziehst, ähnlich zum Beispiel wie bei Dominion, hast du einen Stapel und der Stapel, also du kaufst eine Karte und legst die Karte auf deinen Nachziehstapel.
Ah ja.
Und wir haben den Fehler gemacht, das hat sich so eingeschlichen, warum auch immer, dass wir die Karten mal durchgemischt haben. So, dadurch hat dieser taktische Effekt des Kaufens
und des
Aufwertens
genau.
hat nichts gebracht und
naja.
ne, durch das ewige Nachziehen und Aufarbeiten hast du natürlich einen großen Vorteil.
Ja, das verstehe ich. Das ist richtig. No? Das ist halt gut geschriebene Anleitungen sind Goldes wert in Brettspielen, habe ich immer das Gefühl. No? Und also generell kann man dazu sagen, in vielen Euro-Games, ja, also diesen ganz klassischen Euro-Style-Spielen funktioniert das ganz gut. Wo ich eher schlechte Erfahrungen mit hatte, mit Anleitungen, sind tatsächlich so in USA hergestellte Spiele.
Leider, ja.
Wo einfach Sachen nicht eindeutig sind. Ne? Also ja. Ich habe das ganz, ganz oft gehabt, also hier auch bei Second Dawn for the Universe, ne, bei Eclipse, da habe ich die englische Anleitung gelesen und musste das wirklich 2-3 Mal lesen, um das zu verstehen. Und als ich dann die deutsche Anleitung in die Hand genommen habe und es gelesen habe in der Übersetzung, ja, wo dann nochmal jemand mit Ahnung vom Spiel drauf geguckt hat, habe ich gedacht, ja, natürlich.
Ja.
So, und ich würde jetzt mal glatt behaupten, es liegt nicht an mangelnden Englischkenntnissen.
Es gibt mittlerweile ganz viele Seiten, also meistens so Fanseiten, ja, oder auch auf BoardGameGeek, wo du Regelzusammenfassungen hast oder Regelerläuterungen, die dann einfach von Fans, von Kennern gemacht werden. Und die kannst du dir runterladen und dann verstehst du auch das Spiel. Deshalb, das ist wirklich schlecht. Positiv aber muss ich den Schmidt-Spiele-Service bei YouTube erwähnen. Nämlich, die haben Videos zu vielen, ich kann jetzt nicht sagen zu welchen alles, also zu Tavernen im tiefen Tal gibt es eine Regelerklärung. Das heißt, wenn du jetzt neugierig wärst, könntest du sagen, ich kaufe mir das oder wir spielen das jetzt, weil ich hier auf dem Tisch. Aber du kannst sagen, keine Zeit. Ich gucke mir aber mal das Video an und dann wird es dir wirklich so zumindest die erste, die zweite Runde erklärt. Wie mache ich den Aufbau? Warum ist das so? Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden. Finde ich gut.
Ja.
Ja.
Ich habe mir auch zum Beispiel für Eclipse habe ich mir auch Videos angeguckt.
Ja.
Also das funktioniert tatsächlich relativ gut. Da war von Will Wheaton auch noch ein relativ gutes Video dabei. Also das ist schon generell, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Dass wenn man die Anleitung nicht versteht, mittlerweile haben wir da so viele Möglichkeiten, YouTube oder irgendwie oder Seiten, ne, Herstellerseiten, die was bereitstellen oder auch BoardGameGeek, wo dann halt andere Nutzer irgendwie Sachen bereitstellen. Das finde ich toll. Es sieht schön aus, es sieht wertig aus, das mag ich bei Spielen. Also ich mag das nicht bei Spielen, wenn die schon so billig daherkommen. Das ist das hier definitiv nicht. Das ist gutes Spielmaterial und für 22 Euro ist das eigentlich viel zu billig.
Ja, also der reguläre Preis ist so 30, 35, muss man dazu sagen.
Ist aber okay, ist klassische rechteckige, also dieses klassische quadratische Grundform. Ne?
Richtig, so. Genau. Also ich würde es empfehlen, das Einzige, was mir persönlich fehlt, gerade für später sind Marker. Ich habe jetzt hier auf dem Tisch zum Beispiel noch einen Satz Pokerchips, um zu signalisieren, was kriege ich wofür. Weil, um kurz auszuholen, du kannst in der Wertungsphase der Runde sagen, so, ich kriege jetzt für diesen Gast meinetwegen 5 Dublonen. Ne? Also Dublonen, Goldstücke gespielt. Für diese 5 Dublonen könnte ich mir das kaufen oder ich nehme ich sie erstmal als Speicher. So, ich habe aber keine wirklichen Marker. Also ich habe ein Safe.
Ah, okay.
Ich habe ein Safe hier drin. Der Safe ist dafür da, dass ich quasi Geld in die nächste Runde mitnehme. Mhm. Ansonsten verfällt es. Ja. Und ich muss damit irgendwo spielen.
Okay. Und wie ist der normale Mechanismus, dass du Sachen im Safe speicherst?
Am Ende der Runde sage ich, ich habe jetzt noch meinetwegen 5 Gold. Und also 5 Dublonen. Und diese 5 Dublonen lagere ich ein. Und dann habe ich schon einen gelben Marker und den kann ich dann aufs 5er Geldsäckel legen.
Ah, okay.
So ist es nicht, aber in der Wertungsphase, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 5 Quellen habe, ich kriege ja einmal Bier als Währung, dafür kann ich mir Gäste anlocken, quasi durch Freibier.
Okay.
Dann habe ich Gold und ich kann aber beide Ressourcen jederzeit unabhängig in der Wertungsphase verwalten. Das heißt, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal, 20 Dublonen. Ich kann jetzt für 20 Dublonen werte ich mir meinetwegen meine Kasse auf.
Ne? Das heißt, irgendeine Art von Markern oder ein Drehrädchen oder
irgendwas, also ich finde es hilfreich, also wie gesagt, mit den Pokerchips oder nehmt Spielsteine, nehmt euch Würfel, könnt euch auch zum Beispiel W20 hoch und runter drehen, wie man das früher mal gemacht hatte. Fände ich auch völlig legitim, dass man sowas macht.
Ja. Vielleicht für die nächste Edition Schmidt-Spiele, wenn irgendwer zuhört, der da irgendwie Einfluss hat.
Es hatte mich gewundert. Ich habe im Internet nachgeguckt, ob es dann irgendwie Wertungsrädchen oder irgendwelche Methoden gibt. Aber irgendwie gibt's das nicht.
Ja. Ist ja mal eine Anregung, die man mitnehmen kann, ne?
Ich habe auch geguckt, ob es sowas vielleicht für eine Big Box gibt oder so. Weiß ich nicht. Nee.
Geht ja die Welt nicht von unter.
Nö, man kann sich aber helfen. Also es ist ja durchaus möglich. Ne? Ich habe ja genug auch alte Spiele geplündert, dass man irgendwelche Marker hat. Ne?
Ja.
Gibt auch noch eine Erweiterung dazu, die habe ich allerdings nicht gespielt. Kommt im ähnlichen Szenario daher. Nennt sich Zimmerfrei, kostet um die 15 bis 20 Euro.
Mhm.
Allgemein gute Kritiken gekriegt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so am Rand als Erwähnung.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Genau. Im Übrigen, Sperrstunde gibt es da auch.
Ah ja.
Fällt quasi der Hammer.
Ja, das ist eine gute Idee. Hammer sollten häufiger fallen, geworfen werden, mit Blitzen versehen oder was weiß ich was.
Genau.
Danke für deine goldene Brücke, wobei eine Regenbogenbrücke mir jetzt eigentlich viel lieber gewesen wäre. ganz frisch ist die zweite Staffel von Ragnarök auf Netflix erschienen. Wie die erste Staffel hat sie 6 Folgen. Du hast die erste Staffel gesehen, ne?
Ich habe die erste Staffel gesehen.
Mhm.
Fand sie gut. Also ich habe auch gesehen, dass die zweite Staffel raus ist. Aber da wir gerade in einem 100 hängen und das bekanntlich ein paar mehr Staffeln sind, habe ich gesagt, wir gucken das dann quasi danach, damit man dann auch nicht irgendwie so quer konsumiert. Das finde ich immer ein bisschen doof.
Wobei die 6 Stunden gehen. Also das ist halt relativ kurz. Es ist halt eine dänisch-norwegische Serie. Also
das merkt man auch und ich finde das im positiven Sinne.
Total. Also ich bin ein großer Fan des Nordic Noir, wie sie es ja selber nennen.
Ja.
Das ist halt tatsächlich eine sehr, sehr düstere Serie. Für die erste Staffel noch nicht gesehen haben, Prämisse ist, dass ein junger Mann namens Magne mit seinem Bruder Lauritz und seiner Mutter nach Edda ziehen. Der Name ist Programm. In der Serie in einem norwegischen Fjord, richtig schön gelegen. Also die Landschaftsbilder sind
großartig.
Phänomenal. Es gibt so einen Fluss, der so über Steine durch die Stadt fließt und dann so, könnte ich stundenlang...
Also man könnte meinen, die kooperieren mit der Tourismus AG.
Ja, wobei die aber diese Fabrikanlagen dann direkt an diesem Fluss haben. Ne?
Also klar.
Genau, das ist halt eins der Probleme. Also Magne, ein etwas tollpatschiger, großer, bärenartiger Jugendlicher sozusagen, der mit seinem etwas mageren und etwas anderen, ja, sozusagen ein bisschen queeren Bruder dorthin zieht. Die kommen dann dort auf die Schule. Die Mutter kommt von dort. Also die ist da irgendwie, haben da auch längere Zeit gelebt, sind aber wegen des Vaters weggezogen. Der Vater ist aber verstorben. Und jetzt leben sie halt wieder dort und die Mutter fängt beim örtlichen Konzern an, U-Tool Industries. Das ist auch die Familie des 5 größten norwegischen Konzerns, wie sie es immer wieder betonen, ne? Die in dem Tal mehr oder weniger das Sagen haben. Man kriegt relativ schnell mit, dass bei den U-Tool ein bisschen mehr dran ist, als einfach nur, dass sie Großindustrielle sind. Also, sie sind höchstgradig unsympathisch. Es sind 2 Eltern, die Mutter ist auch noch die Schulleiterin, der Vater leitet den Großkonzern, der mit Umweltverschmutzung nicht geizt, die Tochter und der Sohn sind auf der Schule mit den beiden anderen Jungs und sind halt schnöselig bis zum Erbrechen, könnte man sagen.
Das ist selber, so, das ist selber zeichnet, finde ich, aber auch das im positiven Sinne.
Allerdings, und das ist in der zweiten Staffel gut erkennbar, sehr nachvollziehbare Charakterentwicklungen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber im Gegensatz zu amerikanischen Serien, wo Charaktere ja irgendwelche Sachen dann einfach so beiseite schieben, ja, so, ach ja, okay, ne, blödes Beispiel, ich habe jetzt jemanden umgebracht, okay, ja, kein Ding. Ne, ist das so ein Ding, ne, dass die Charaktere da das nicht so einfach verknusen, sondern dass das tatsächlich ein Ding ist, dass das auch was mit einem macht. Oder dass halt die Androhung, den Job zu verlieren, dass das eine Sache ist, ne, dann sozusagen, ja, okay, wenn dann die U-Tools dann sagen, ja klar, wenn ihr jetzt die Umweltbehörde auf unseren Hals schickt, dann gehen hier ganz ein paar tausend Arbeitsplätze verloren, ne? Und sowas halt. Das ist, es ist halt in dem Sinne realistisch, dass die Leute nachvollziehbare Reaktionen zeigen.
Ich habe bei amerikanischen Produktionen oftmals das Gefühl, die machen irgendwie verschiedene Drehbuchvarianten fertig und gucken, je nachdem wie die Quoten sind und wie die Feedbacks zu Charakteren und Entwicklung sind, wird dann je nachdem das andere Drehbuch oder Handlungsstränge genommen.
Ja, mit Sicherheit ja mehrere Varianten.
Oder zumindest weiterentwickelt oder wie auch immer. Mhm. Das habe ich aber gerade so bei diesen nordischen Produktionen habe ich das nicht. Ich glaube, die haben das fertig und nehmen das dann so, wie es ist, damit es dann auch die komplette Geschichte ist.
Genau, das ist halt, das fühlt sich eher so an, wie da hat jemand die Drehbücher alle vorher geschrieben und dann wird das so gemacht, weil das halt auch konsistent und irgendwie nachvollziehbar ist.
Das siehst du zum Beispiel bei amerikanischen Produktionen für irgendwelche Buchverfilmungen. Mhm. Wo du sagst, ja, steht zwar der und der Name von der Buchreihe da drauf, aber wenn du die Buchreihe kennst, dann ist das nicht das, was da steht.
Genau.
Also
ganz kurz nochmal zu der Serie. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass die kommen dann in dieses Dorf und es ist, passieren halt schon so seltsame Dinge. Also so eine alte Supermarktkassiererin, die irgendwelche komischen Dinge zu Magna sagt, so, du musst jetzt hier das und das tun und irgendwie Prophezeiungen erwähnt und naja, kurzer Spoiler, irgendwann landet er auf dem Sportplatz und wirft sehr, sehr weit.
Er ist ein kräftiges Kerlchen.
Er ist ein kräftiges Kerlchen, sehr kräftiges Kerlchen, genau.
Und er kann gut werfen.
Ja, er würde beim Fußball im Tor stehen. Ja. Nein, also es ist nicht alles ganz genauso, wie es scheint. Vieles doch und vieles bei vielen Dingen denkt man sich, ja, jetzt habe ich euch erwischt und das ist das und das. Und man kann ganz viel so nachvollziehen. Ich meine, der Name Edda weist ja schon auf vieles hin. Klar. Und der Name Ragnarök weist ja auch schon auf vieles hin. So, ne? Also es hat viel mit der nordischen Mythologie zu tun, auch mit dem Wiedererwachen von nordischer Mythologie. Und in der zweiten Staffel, sag ich mal, wird der Verstärker nochmal ein bisschen aufgedreht. Ja? In der ersten Staffel ist es ja noch, es endet schon auch heftig in der ersten Staffel, setzt auch tatsächlich genau in der Endszene wieder ein. Mhm. Ein bisschen anders als erwartet, aber gut. Und ich sag mal so, die Figuren haben legen eine Entwicklung hin in der zweiten Staffel und haben einen sehr nachvollziehbaren Character Arcs und es tauchen natürlich auch mehr Offenbarungen zu anderen Figuren auf.
Ist denn die zweite Staffel der Abschluss oder ist das nur eine Weiterführung?
Ich bin mir zu 100% sicher, dass die zweite Staffel nicht der Abschluss sein kann.
Ja, okay.
Genau wie die erste Staffel endet die zweite Staffel in einem Cliffhanger.
Ja, hoch. Ja. Dann werden wir uns wohl weiter freuen.
Es gibt einige Charakterentwicklungen, die hätte ich nicht gedacht, dass sie passieren. Bei einigen war es ziemlich klar. Aber für alle Fans der nordischen Mythologie eine Serie, die man sich angucken sollte. Es gibt ein paar Sachen, die mich zum Lachen gebracht haben, aber eher auf eine, wie soll man das sagen, erkennende Art und Weise. So, haha, ich hab's erkannt. Ja? Also weniger, als dass es wirklich witzig ist. Ja? tatsächlich ist sind die Schauspieler richtig toll gewählt. Also ich finde den Schauspieler, der den Magnus spielt, der ist in seiner Rolle richtig gut. Sein Bruder ist top. Also der ist wirklich die beste Besetzung, die man dafür hätte wählen können, ohne zu, also Thor, Bruder, braucht ihr nur googeln. aber jetzt passieren auch noch ein paar Dinge, die tatsächlich man jetzt in dieser Serie erstmal so nicht erwartet hätte. Also auch da für dich, der Tipp, guck's ruhig auf jeden Fall an.
Wir gucken es uns auf jeden Fall an, aber wie gesagt, ich bin einfach ein Freund von abgeschlossenen Dingen.
Wir saßen da gestern Abend und es war dann dieses, gucken wir jetzt die vorletzte Folge, die vorletzte Folge schaffen wir noch, aber die vorletzte Folge durch, das war nur so ein kurzer Blick, Play. weil wir konnten diese letzte Folge nicht noch stehen lassen, das ging nicht.
Ja.
Sie hat einen gewissen Suchtfaktor, die Serie. Ich will jetzt nicht spoilern, guckt es euch wirklich an. Es gibt viele Dinge, die man wiedererkennt und ich finde auch die Special Effects gut gemacht. Ich finde die Locations richtig, richtig schön. Also, ich meine, norwegische Fjorde hin oder her, das sind einfach optisch mit die schönsten Locations, die man wählen kann, aber die haben das wirklich gut umgesetzt. Und ich sag mal, ne, früher war das ja immer so, wenn Special Effects aus anderen Bereichen kamen, außer aus Hollywood, dann wusste man, hier Alarm Cobra 11 lässt grüßen. Mhm. Nein, es lässt sich von der Produktionsqualität gut mit Hollywood-Produktionen vergleichen.
Ja. Also, Ich finde, man merkt halt diesen Noir-Touch, wie du schon gesagt hast. Das macht es halt alles anders. Ich schätze das aber, weil ich auch ein bisschen diesen Hollywood-Schick, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diese typischen schönen Menschen, ne, die irgendwie alle gleich sind, sie sind alle schlank, keiner hat einen Makel. Viele entwickeln sich auch, aber der Große der amerikanischen Produktion, das ist alles so, in Anführungsstrichen, diese Schönheitsideale. Also da gibt es wenige, die dann außen vor gehen. Ja. Und da schätze ich dann wirklich eher mittlerweile die britischen und die skandinavischen, nordischen Produktionen eher.
Genau, wo ich halt sagen muss, aus irgendeinem blöden Grunde, kann man sich jetzt mal Böhmermann angucken, warum das so ist, funktioniert das in Deutschland nicht. Ja, das hat viel mit Filmförderung zu tun. Aber ich finde halt, dass die Menschen, die in dieser Serie auftauchen, die sehen aus wie Menschen, die man auf der Straße treffen könnte.
Das ist der Punkt.
Es ist nicht so, ja natürlich, selbstverständlich sind die U-Tools wunderschön. Aber es sind halt die Reichen und Schönen und sie sind auch nicht, haben auch nicht dieses ganz klassische Hollywood-Schön, sondern, weiß ich nicht, der Junge sieht aus wie BWL Justus so ein bisschen, ja. Also dem brauchst du nur so einen Pullover um den Hals schlingen, ja, und der könnte in der jungen
Union,
würde ich jetzt nicht sagen, bei den Julis auftauchen.
Ja.
Also mit einem Porsche im Hintergrund oder so. Ja. Den hat er wahrscheinlich auch. Die fand er Volvo, aber.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Es ist eine tolle Serie, gefällt mir super. Ich habe gestern nur noch eine einzige Frage gestellt am Ende.
Wann geht's weiter?
Wann kommt Staffel 3? Ich habe auf Staffel 2 schon lange gewartet, irgendwie anderthalb Jahre. Ne? Weil Januar 2020 gefühlt, ja. ist die erste Staffel gekommen und jetzt im Mai 2021, Corona-bedingt verzögert. Genau.
Ja,
ist so. Die nächste Serie, auf die ich mich freue, ist übrigens auch auf Amazon verfügbar dann wieder. Das wird Wheel of Time sein. By the way, ne? Die letzten beiden sind in der Post-Production, die letzten beiden Folgen von der ersten Staffel und sie haben bereits die Produktion auf die zweite Staffel verlängert.
Davon war auszugehen, bei den Investien, die allein für die Lizenz gemacht haben.
Genau, ich lenke ab, ne? Ich wechsle das Spotlight woanders hin, ne?
Du wechselst, genau. Wir hatten was anderes geplant.
Ja, ich weiß. Spotlight, ne?
Jedem sein Spotlight.
Ja. Ihr kennt das am Spieltisch. Ihr seid an der Reihe und habt eine super coole Szene und dann quakt irgendwie von der Seite irgendeiner rein und sagt, ich wollte aber noch mal einkaufen gehen mit meinem Charakter, obwohl ihr gerade euch an den Händler anschleicht und ihn berauben wollt.
Ich wollte dann noch was machen oder kann mein Charakter nicht.
Oder einer macht eine Einzelaktion und ihr sitzt 2 Stunden am Spieltisch daneben und hört zu.
Genau. Es ist gleichzeitig ein organisatorisches Thema, als wie ein rollenspielerisches Thema und natürlich auch der Charaktere der Spieler am Tisch.
Genau, Spielertypen spielen da eine Rolle.
Und ich finde es enorm schwierig und ich glaube, um eins vorwegzunehmen, es gibt nicht die richtige Lösung dafür.
Nein.
Es gibt nur gewisse Ansätze, worüber man sich Gedanken machen sollte. Und versuchen muss, sich da einzufühlen. Also nicht zu sagen, die Spielleitung muss darauf achten, dass ich mein Spotlight kriege und mich am besten dran nehmen. Ja.
Auch das ist ein Bestandteil des Ganzen.
Natürlich.
Aber nicht die Lösung. Also aber um das Ganze mal so ein bisschen zu sortieren, würde ich einfach mal bei Spielertypen anfangen wollen. Ja, also wir schwenken jetzt unseren Scheinwerfer auf die Spielertypen. Und damit meine ich jetzt nicht die Charaktere, die sie spielen, sondern tatsächlich die verschiedenen Arten von Spielern. Ich meine, wir haben Leute, das sind Rampensäuer am Tisch.
Genau. Die spielen den Streuner und die können auf einmal aufgrund ihrer Art und Weise in einem sozialen Setting, wo die von dem Charakter vielleicht gar nichts zu suchen hätten, in Anführungsstrichen, oder keine Bewandtnis, können diesen den Sozialcharakteren aufgrund ihrer Art und Weise die Schau stehlen.
Im positiven Sinne kann so eine Rampensau am Spieltisch total viel bringen, weil das Spieler sind, die den Plot, die Geschichte, aber auch das Rollenspiel voranbringen. Das ist so die eine Seite.
Das Problem bei vielen von solchen ist, dass sie es nicht merken, wenn sie vorpreschen und gelenkt werden müssten, um sich zurückzunehmen.
Genau, das heißt, es können auch Leute sein, die das Spotlight anderer stehlen und dann sozusagen die größte Screentime am Tisch bekommen. Das am Spieltisch, ne, auch dann gibt es andere Spieler, die wollen vielleicht auch gar nicht so eine große Screentime. Das sind eher so passive Zuschauer, würde ich sie mal nennen.
Ja, ich würde sagen, das sind so die Genießer, die den Film der anderen mitfahren.
Ja. Die wollen vielleicht auch gar nicht so viel Screentime.
Genau.
Genau. Und dann haben wir natürlich Mitspieler, die sind vielleicht neu.
Die Passiven. Die Passiven, die gerne wollen. Kannst du jetzt.
Genau.
Mir fällt ja jetzt gerade nichts passendes, kein passender Titel zu ein, aber einfach.
Die sich noch nicht so richtig trauen.
Ja, das muss aber kein neuer sein. Das sind auch eher zögerliche. Ich habe zum Beispiel oftmals das Problem, ich nehme mich zurück, warte, kommt etwas, hat jemand eine Idee und zähle für mich runter, okay, es kommt nichts, dann komme ich jetzt mal und sehe dann einen kurzen Augenblick, dass das dann ein, zwei andere vielleicht auch gemacht haben oder vielleicht ein bisschen länger drüber nachgedacht haben als ich zum Beispiel.
Ja.
Und dann ist es aber schon gesagt, dann ist es quasi schon vorbei, dann ist die Situation gelaufen, ne? Auch da hilft es einfach, miteinander vorher zu reden. Ne? Also ich habe mir angewöhnt, um zu sagen, ich könnte jetzt anbieten, das und das zu machen. Hat jemand von euch eine Idee? Weil dann ist es immer noch im Gespräch am Tisch, dann ist es aber noch nicht in der Situation passiert.
Genau, das ist dann, ne, sozusagen, du bist eine passive Rampensau, würde ich dann in dem Fall sagen. Du bist nicht der, der gleich das Wort ergreift und losprescht sofort, sobald der Spielleiter einmal einatmet sozusagen. Gibt's auch, ja, habe ich auch schon erlebt. Sondern jemand, der kurz überlegt, anderen auch die Chance lässt. So, also im positiven Sinne eine Rampensau, weil du den Plot aber trotzdem vorantreibst. Du sitzt nicht da und hältst Maulaffenpfeil, sondern bringst dich ein. So. Und dann gibt's halt auch noch die, ich sag mal, die Nörgler am Tisch.
Ja, ich kann hier gar nichts tun.
Genau.
Mein Charakter kann hier nichts.
Meine ASP sind aufgebraucht, ja, und ich habe meine Fähigkeitspunkte nur ins Zaubern gesteckt. Das jetzt kann ich ja gar nichts mehr tun. Ich zitiere dich, du hast einen Mund, du hast zwei Augen, eine Nase und zwei Ohren, du hast zwei Hände am Ende deiner Arme. Natürlich kannst du was.
Ja, fand ich in dem Fall sehr treffend.
Ja, also das ist halt so, aber es gibt so Leute, die sich, ich sag mal, entweder so ein One-Trick-Pony bauen und dann ständig darüber nörgeln, dass ihre Screentime so gering ist, weil diese Szenentype nicht so oft vorkommt.
Das ist halt so speziell.
Genau.
Ja. Schneidet sich natürlich oder man schnürt sich seine Corsage natürlich dann dadurch extra eng. Wenn man sich so hart spezialisiert und da muss man halt mit leben. Das hatten wir in der letzten Folge schon gehabt.
Genau.
Das macht es halt für alle nicht einfacher und für einen selber auch nicht wirklich.
Naja, es ist halt so, wenn ich am Spieltisch sitze, kann ich nicht mit jedem Charakter in jeder Szene mitspielen. Das ist einfach so.
Ja.
Das ist auch normal. Und ich denke, da ist es zum Teil dann tatsächlich Aufgabe der Spielleitung, zu sagen, ich versuche Szenen zu schaffen, in denen alle möglichst viel Screentime bekommen. Wenn dann aber Mitspielende sich hinsetzen und sich Charaktere erschaffen, die per Default schon keine Screentime bekommen können, ja, weiß ich nicht, wir spielen ein Stadtabenteuer und ich baue mir die Steppenelfe, die nicht in Städte geht.
Dann muss ich aber auch als Spielleitung, sagen wir mal zwei Sachen sagen. Das eine ist, dir ist bewusst, es ist ein Stadtabenteuer und wenn du dich da nicht anpasst, wenn du keine Idee hast oder was ist denn deine Idee, wie du dazu kommst, ne, warum ist das so?
Ja.
Und dann kann man damit arbeiten.
Ja? Man könnte in so einem Fall natürlich auch eine plausible Erklärung finden, warum die Person in die Stadt geht oder man wechselt tatsächlich zwischendurch Screentime an Sachen, die außerhalb passieren und schaut, dass man vielleicht außerhalb auch noch plotrelevante Sachen findet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Sache der Absprache, wie die Voraussetzung ist. Ist das so, dass wir in die Runde gehen und von vornherein vorhaben, ein Stadtabenteuer zu spielen? Oder ist es so, dass wir ansonsten primär Wildnisabenteuer spielen und plötzlich in ein Stadtabenteuer geraten?
Ja.
So, ne? Und dann dieser Charakter quasi rausfällt. Was mache ich dann mit dem Spieler? Was mache ich dann mit dem Charakter?
Ich finde, dass mit der Screentime in einer gesplitteten Runde finde ich sehr schwierig.
Ja.
Ich als Spielleitung nicht sagen möchte, so jetzt sieh aber mal zu oder jetzt mach doch mal oder Mensch, die anderen spielen doch auch quasi noch mit und würden auch ganz gerne wieder spielen. Also ich möchte weder die Einzelpersonen oder das Duo oder wie auch immer quasi bedrängen, ne? Weil irgendwann sieht man ja auch, dass die anderen dann am Tisch irgendwie, ich sag mal, dicke Backen machen und so, Mensch, ich möchte auch mal gerne spielen. Ich meine, wir sind ja auch alle da, um miteinander zu spielen. Wenn Splitting, dann würde ich es eher auch tatsächlich in Spotlights machen und Spotlights wohl dosiert.
Das kann gut funktionieren, wenn das wie in einer Serie ist. Ne? Also jetzt, wir haben ja schon festgestellt, Spielertypen abhängig, ist es ja schon mal, wie viel Screentime jeder Mitspielende am Tisch braucht. So. Das heißt, ich kann ja vorher abklären, so dieses, hey, bist du damit zufrieden? Also du kriegst wenig Screentime, du nimmst dir wenig Screentime. Ja. Ist das für dich okay oder ist das für dich frustrierend? Und wenn da jemand sitzt, nein, das ist total super, ich sitze hier total gerne und wenn ein Kampf kommt, dann deckt mich einfach auf, dann ist das ja auch in Ordnung. Wenn der Rest der Gruppe sagt, ja, es ist okay, dass der mit am Spieltisch sitzt und wir den einmal zum Kämpfen aufwecken, so der Zwerg, der sonst auch, ne, dann beschreiben wir, dass der Charakter der Zwerg sonst auch immer irgendwie hinten auf dem Wagen sitzt und ratzt, ja, ist ja in Ordnung.
Kampfschläfer.
Genau, der Kampfschläfer. Aber genau, aber ich finde, das ist eine Sache, über die man auf der Metaebene mit der Gruppe sprechen muss. Und wenn das passiert, dass irgendjemand für seinen Geschmack zu wenig Screentime bekommt, muss das auch kommuniziert sein.
Ich finde aber auch, dass die Interaktion zwischen den Spielern einfach die Screentime auch quasi hervorheben können.
Ja.
Wenn, also zumindest die Spieler kennen ja untereinander die Funktion der Charaktere
in
der
Gruppe. Genau.
Das heißt, ich sag jetzt mal, Spielerin XY spielt eine Diebin. Das ist vielleicht für den Charakter ein Händler, aber ich weiß, effektiv sind es Diebesfähigkeiten, die sie repräsentiert. Genau. Das heißt, ich könnte als Spieler immer noch sagen, da hinten bräuchten wir einen geschickten Dieb, der vielleicht die Falle entschärft, während wir da vorne hingehen.
Genau.
Also ich kann ja dafür sorgen, auch ich kann das supporten, dass die Person dann auch ihre Screentime kriegt. Ich muss es nur wissen.
Kann ja auch als Spieler dann ganz willfährig sagen, ja, mein Charakter, der ist so abgelenkt, der kriegt das doch bestimmt gerade gar nicht mit, was du da machst.
Ja, zum Beispiel, weil wir gehen ja da und dahin.
Oder? Genau. Und was das Gruppensplitting angeht, je nach Abenteuer, also es mag auch gut funktionieren in einem modernen Setting zum Beispiel, wenn die Charaktere miteinander verknüpft sind. Ich sage jetzt mal Shenron und die Charaktere sind über einen Tech-Gear oder so in irgendeiner Form miteinander verknüpft und im Grunde genommen kriegt ihr alle immer mit, was alle anderen mitkriegen, dann kann ich auch, der eine geht den Flur lang, der andere geht da in den Raum, der andere ist in der Matrix, der andere macht seinen Astralgang oder was weiß ich was, ja, und ne, oder geht, nimmt über die Astralebene wahr, hört aber trotzdem noch mit zu. Das ist ja eine ganz andere Sache, das ist ja in dem Sinne dann auch kein richtiges Gruppensplitting.
Richtig, genau. Wir reden da ja eher so von älteren Settings, also Fentelalter, Mittelalter, irgendwie historische Geschichten.
Oder moderne Settings ohne Verbindung.
Zum Beispiel.
So.
Ich habe kein Netz.
Genau.
Oder Funkstörungen oder
was auch immer. Oder ich bin in einem relativ realistischen Science-Fiction-Setting unterwegs und die einen sind halt auf dem einen Planeten und die anderen sind auf dem anderen Planeten. Und der Funk-Relay, das dauert halt 2 Stunden, bis Nachrichten da sind.
Ja? Zum Beispiel.
Das ist dann, es ist halt von der Echtzeitkommunikation nicht möglich. Ja. Aus irgendeinem Grund gibt das Setting das nicht vor. Wenn ich das schaffe, am Spieltisch dafür zu sorgen, dass sowohl die Mitspielenden als auch die Spielleitung so diszipliniert sind, dass man springt und das auch schnell und regelmäßig genug, also dass ich keinen habe, der sich die Screentime nimmt und dann bei sich behält und aber auch die Spielleitung darauf achtet, dass alle dann mal drankommen, dann kann das funktionieren. Ist aber auch langfristig frustrierend. Das ist für einen Spielabend mal okay, aber auf lange Frist ist es besser, die Gruppe nicht aufzusplitten. Deswegen, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, never split the party.
Ja. Also ich find's meistens schwierig. Ich sag mal so, da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ich hab ja eine Idee und ich habe eine Idee, wo Dinge passieren.
Ja.
Also entweder habe ich eine Idee oder ich habe zum Beispiel ein Abenteuer, wenn ich ein gekauftes habe, wo dann tatsächlich steht, da und da passiert das und das. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dungeon habe, wo dann, ich sag jetzt, na, die einen, zwei gehen links, zwei gehen rechts lang. Ich weiß, dass wenn zwei Leute zum Beispiel links lang gehen, da wird da ein großer Gegner sein, eine böse Falle oder wie auch immer. Und wenn die sich nicht was richtig Schlaues überlegen, sind die im Zweifelsfall tot und die anderen, die recht sind, die looten dann meinetwegen.
Und die kriegen es aber nicht mit.
So.
Auch frustrierend ist, wenn du gar nicht so große Entfernungen hast und du hast aber so eine Gruppensplitting und zwei gehen links, zwei gehen rechts und du hast, ich sag mal, relativ restriktive Bewegungsregeln im System. Keine Ahnung, du hast deine fünf Kästchen, die du dich vorwärts bewegen kannst pro Kampfrunde mit Probe 6 oder so, ja. Deadlands sehe ich da so als Beispiel. Wenn du da im Klassiksystem nicht schnell bist, dann brauchst du ewig, um irgendwo hinzukommen. Und ich habe das schon so oft gehabt in Rollenspielrunden, dass, sag ich mal, die sind in einem Dorf unterwegs oder die zwei sitzen in der Taverne und die anderen beiden sind schräg gegenüber im Gasthaus oder so. Und auf der einen Stelle geht ein Kampf los. Ja, sei es, dass sie ihre Tavernenschlägerei starten und die anderen beiden sagen, boah, da wollen wir aber mitmachen.
Ja.
Und die Zeit, die die zwei vom Punkt B zu Punkt A brauchen, ist nur frustrierend, weil die im Prinzip zehn Kampfrunden oder was weiß ich, wie lange nur sagen können, ich laufe meine 2 Meter weiter, ich laufe nochmal 2 Meter weiter, ich laufe nochmal 2 Meter weiter, während die anderen, oh, ich schnapp mir den Tisch und zieh den Typen da drüber und hau ihn mit dem Stuhl noch ein und der Bierhumpen fliegt über den Tresen. Und
ich erinnere mich daran, dass ich knapp anderthalb Stunden bei Deadlands daneben saß, bis mein Charakter irgendetwas machen konnte
in einem
Kampf, um von Dorf Anfang bis Dorf Ende zu kommen.
Ja.
Das war, also...
Das
das sind solche Gefahren. Ich finde aber auch ich erinnere mich genau auch an diese Session, wo wir dann in einem Städtchen waren und jeder ging irgendwo in eine Ecke. Der eine ging in die Taverne, der andere ging dahin, der andere ging dahin und irgendjemand hat dann den Plot quasi ausgelöst.
Genau.
Ungewollt, wohlgemerkt, ohne böse Absicht, aber es passierte halt eben. Und dann sind halt eben Dinge passiert und jeder war für sich alleine und das war eine sehr unbefriedigende Situation. Genau. Und genau da ist der Punkt, da hätte ich als Spielleiter dann irgendetwas anders gemacht. Entweder hätte ich gesagt, das funktioniert jetzt noch nicht oder die Person, die den Plot auslöst, ist jetzt noch nicht da.
Ist manchmal halt auch echt frustrierend, ne? Auch für die Spieler, ne?
Ja, natürlich. Auch für die Spielleitung, gar keine Frage.
Ja.
Da muss ich halt, wenn ich ein schönes Spiel haben möchte, muss ich dann halt auch von meinem Plot quasi ablenken. Also es gibt da ja auch wieder diese zwei Wege. Der eine sagt, nein, da und da passiert das, dann ist das so.
Ja.
Das kann man gerne so fahren. Ist es sehr oldschoolig, das kann man so machen, aber wie gesagt, ich habe damit eher frustrierende Sachen und ich finde es schöner, wenn alle am Tisch dann das zusammen erleben. Ausnahmen sind, wenn Charaktere oder wenn Spieler absolut sagen, nein, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt dahin und ich öffne die Tür, ich öffne die Truhe oder wie auch immer, ich schleiche mich raus. Okay, dann habt das provoziert, dann passiert das.
Ja? Ich find halt okay, wenn man ein Abenteuer startet, die Charaktere sind bereits in Ortschaft XY und man fängt halt an mit, das ist das, was passiert, keine Ahnung, die Bank fliegt in die Luft.
Ja.
Ja, es gibt eine Riesenexplosion. Wo bist du denn gerade um diese Uhrzeit morgens?
Mhm.
Und dann hat der Spieler die Möglichkeit zu sagen, ja, ich werde von dieser Explosion erstmal voll aus dem Bett gerissen, weil irgendwie ich schlafe ja in dem Gasthaus, das direkt gegenüber ist. So,
ja.
Und das ist so laut, sozusagen, dass ich erstmal voll aus dem Bett falle und mit gezogenen Pistolen da sitze und zittere. Mhm. Und der andere sagt, um die Zeit mache ich einen kleinen Ausritt ums Dorf und ich sehe quasi so diese Pilzwolke. Ne? Dann kommen wir alle wieder an Punkt zusammen, sozusagen. Ne? Das ist dann eher so der Setup. So. Wenn aber dann alle sagen, da zusammenkommen und sagen, ja, ist okay. Und der eine sagt, ja, ich glaube, das sind die Räuber, die im Wald da hinten leben. Ich reite jetzt dahin. Und der andere sagt, ich will aber erstmal noch in den General Store. Und der andere sagt, mir ist das eigentlich egal.
Das ist was anderes, genau.
Genau, dann habe ich wieder ein Problem als Spielleitung. Ne? Ich meine, im Grunde ist es ja trotzdem legitim, dass jeder dann sein Spotlight haben will. Aber zum Beispiel ist es für mich auch schwierig, wenn Leute sich absichtlich aus dem Plot entfernen. aus welchem Grund auch immer. Ich habe es auch schon gehabt, dass Spieler irgendwie beleidigt waren oder sich auf den Schlips getreten fühlten von irgendwas. Ja, manchmal sogar In-Game-Sachen, die ihren Charakteren passiert sind, die dann die Spieler übel genommen haben und dann gesagt haben und sich dann so aktiv aus dem Plot entfernt haben. Dann habe ich aber aus Spielertum gar keine Lust mehr, denen noch ein Spotlight zu geben.
Nein, da mache ich dann aber auch mittlerweile auch nur noch eins und frage ganz offen. Oder oder sag, komm, wir gehen mal kurz, keine Ahnung, zusammen auf dem Hausflur oder was, also quasi abseits, ich rufe dann eine kurzfristige Pause aus und sage, komm, lass uns mal drüber reden, weil ganz oft ist Kommunikation auch einfach der Schlüssel, weil der Spieler oder Spielerin, wie auch immer, dann halt eben etwas vielleicht falsch verstanden haben und aufgrund dieser falsch verstandenen Information oder falsch ausgedrückten Information dann einfach auch ihre Aussage getätigt haben und im Nachhinein aber nicht sagen wollen, ich habe das falsch verstanden. Ja. Hätte ich das so und so verstanden, wie du das jetzt gemeint hast, dann hätte ich was ganz anderes getan.
Manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, die in der Kommunikation stattfinden, dass man vielleicht irgendeine Kleinigkeit vom Spielleiter nicht mitbekommen hat oder der Spielleiter vielleicht vergessen hat, was zu erwähnen, so oder von vornherein irgendwie unter bestimmten Begrifflichkeiten verschiedene Dinge verstanden werden auch.
Ja? Richtig,
ja. Man muss ja überlegen, für jeden. Jeder konstruiert sich ja mit Sprache Wirklichkeit selbst und gerade im Rollenspiel ist es ja so, dass nur durch die Sprache die Spielrealität definiert wird. Mhm. Ja, wenn ich dir jetzt sage, da hinten ist ein Stuhl, dann wirst du sagen, ja nee, das ist eine Wand. Wenn ich dir aber im Rollenspiel spiele, da hinten steht ein Stuhl, dann hast du ein Bild im Kopf. Und das Bild ist nicht, dass da eine Wand ist, sondern ein Stuhl. Mhm. Wenn ich damit aber Wand meine, ja, mit Stuhl aus irgendeinem Grund, ja, dann, und du sagst ja, ich heb den Stuhl auf und sag ich, klar, natürlich hebst du den Stuhl auf, ich meine aber die Wand und das geht natürlich nicht.
Ja.
Ja, blödes Beispiel, aber.
Ja, aber ich glaube, das Prinzip
ist sehr bittlich. Ne? Wir haben also, das ist halt sozusagen die Frage, wer ist eigentlich überhaupt in der Verantwortung, dass jeder Spotlight bekommt?
Alle.
Ja.
Weil die Gruppe an sich ja auch einen Gruppen-Spotlight hat. Mhm. Die Spielleitung ist natürlich, sagen wir mal, das organisatorische Oberhaupt, weil die SL hat nun mal das Abenteuer.
Ja. Klar. In SL-freien Systemen ist es ja nochmal extremer.
Halt die Gruppe.
Das ist wirklich die ganze Gruppe. Ne?
Ja. Aber unterm Strich ist halt auch die Gruppe oder Teil der Gruppe halt eben dafür zuständig zu sein. Mhm. Ich habe hier Spieler, die können das vielleicht viel besser. Oder ich mache auch ganz oft mal Sachen, dass meine Charaktere dann zu irgendwelchen Charakteren gehen und sagen, hey, ich hab da was, aber ich möchte das nicht alleine machen, weil das wäre sehr dumm.
Genau.
Ne? Also ich möchte mich nicht alleine reinschleichen, weil ich kann zwar gut schleichen, aber ich kann nicht gut kämpfen, als Beispiel. Oder ich könnte magische Hilfe brauchen, könntest du mir bitte dabei helfen, ne?
Zum Beispiel.
Wir brechen in eine Bibliothek ein. Ja, okay, der Dieb, der da reingeht, der kann aber vielleicht, wenn du Glück hast, lesen und schreiben, dann nehme ich doch den Magier mit. Ja, der hält mich auf und ja, der ist nicht toll im Schleichen, aber ich brauche ihn, weil ich seine Expertise in der Bibliothek brauche. Es geht nicht anders.
Zum Beispiel, genau. Also ich sehe das auch so. Erstens, glaube ich, ist jeder Mitspieler damit mitverantwortlich für seine Mitspieler. So.
Ja.
Jetzt mal von Leuten, die sich aktiv gegen Screentime werden, abgesehen, ja, das gibt's ja auch, ist es halt immer so, dass es total nett ist, am Spieltisch andere mit einzubinden. So wie du das sagst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch über einfache Techniken wie, so wenn ich meine Aktion beschrieben habe, zu sagen, ja, und während ich gerade mit dem Kopf der Wache die Tür einschlage, ist er gerade dabei, Punkt, 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 und lasse weil ich ja weiß, in der Indie-Reihenfolge ist der dran, so.
Genau, man gibt den Staffelstab quasi weiter.
Genau, auch andersrum, ne, also wenn ich quasi den Staffelstab annehme und der andere mir nicht die goldene Brücke gebaut hat, oder die Regenbogenbrücke, ja, wenn wir im Nordischen, dann könnte man das ja auch beschreiben. Ja, während der Krieger gerade versucht, die Farbe der Tür mit dem Schädel des Drachenmanns neu einzudekorieren, nutze ich diese Ablenkung aus und klettere an der Ranke an der Mauer hoch.
Dafür ist natürlich auch sinnvoll, dass alle Beteiligten sehr aufmerksam sind.
Ja.
Weil dann funktioniert das. Das heißt, Klassiker, ich gucke, weil alle anderen sind ja dran und ich kann nicht kämpfen.
Genau.
Ich gucke mal eben ins Handy, meine Mails checken oder sowas. Kennen, glaube ich, viele von uns. Ja.
Also, ich kenne Ausnahmesituationen, ne? Also, keine Ahnung. Es sitzt jemand am Tisch und die Frau wird innerhalb der nächsten 5 Tagen das Kind bekommen und dann ist natürlich das Handy an.
Ja,
Ausnahme. Keine Frage. Aber ja, du hast recht, es gibt Spieler oder Spielerinnen am Tisch, die ständig in ihr Handy gucken. Finde ich ganz ätzend.
Ja. Naja, es muss jetzt auch nicht nur das Handy sein, es kann jetzt auch zum Beispiel das Regelbuch sein oder sowas in der Art.
Ja. Ist manchmal legitim, wenn ich gerade zum Beispiel nachlese, wie funktioniert meine Sonderfertigkeit nochmal, die ich gleich in meiner nächsten Aktion brauche. Ja, genau. Dann ist das toll, wenn ich das durchlese, während die anderen gerade dran sind, sozusagen. Die
Aufmerksamkeit vom Kampf ist dann aber weg.
Richtig.
Und ich kann dann nicht agieren.
Genau, deswegen ist es halt nice, sich die Sachen vorher reinzuziehen.
Ja.
Aber
du kannst nicht alles im Kopf haben und das ist jetzt auch ein Idealwerk. Richtig. Aber es gibt viele, die halt dann grundsätzlich sich dann da währenddessen mit beschäftigen.
Genau. Ansonsten ist es halt auch jedermanns oder jeder Frau's eigene Verantwortung, für die eigene Screentime zu sorgen. Also nicht nur sozusagen, ihr habt mir zu wenig Screentime gegeben. Man muss halt auch sagen, Screentime ist am Spieltisch manchmal auch etwas, was man sich nehmen muss. Und wenn jemand immer schweigt oder ewig braucht, um Sachen zu überlegen und man gar nicht weiß, möchte der jetzt eigentlich was sagen oder nicht, oder wird vielleicht irgendwann muckelig,
gibt's
ja auch, ja, dann weiß ich gar nicht, ist die Person jetzt unzufrieden, weil der Plot in die falsche Richtung geht? Ist die Person unzufrieden, weil sie zu viel Screentime gehört? Also, mach's Maul auf. Ja.
Na, ich bin halt auch mittlerweile echt ein Freund geworden, der oder die andere am Tisch, die heben dann auch einfach die Hand. Erinnert so ein bisschen an Schule, aber ich hebe die Hand, ist halt ein Signal, was wirklich jeder sieht. Achtung, hier, ich hab was. Mhm. Und dann kann man auch kurz ins Off gehen und sagen, ja, also irgendwie steht mein Charakter hier daneben und irgendwie geht mir das zu schnell bei euch. Mhm. Eigentlich würde ich gerne, aber ich weiß gerade nicht. Das kann sein, dass du es nicht weißt, weil du als Spieler nicht 100% in der Welt verankert bist und die anderen vielleicht dir da was vorhaben, dir die Regeln vielleicht nicht 100% klar sind, du da quasi noch eine Frage zu Fähigkeiten zum Beispiel hast.
Genau.
Dann kann man aber auch miteinander lernen. Und das schafft aber auch ein Verständnis untereinander und das finde ich sehr hilfreich.
Richtig, Kommunikation am Spieltisch und zu schauen, also wie gesagt, dass man als die gesamte Gruppe ist für die Screentime aller verantwortlich. Natürlich kann die Spielleitung regulierend eingreifen, das geht aber nur im gewissen Maße.
Richtig. Ich finde es im Übrigen auch besonders wichtig, dass man bei Menschen am Tisch, die besonders viel Screentime für sich beanspruchen, sei es, dass sie das ausdehnen bis ins Unermessliche, dass sie einfach, ich sage jetzt mal ein One-Trick-Pony, was jetzt endlich mal in der Situation ist. Und ich mache dieses und ich mache jenes und ich mache welches.
Genau.
Und ich denke mir so, Alter, würfel doch bitte. Bitte würfel. Ja. Und wie ist die Sternkonstellation?
Ja, genau.
Wie ist gerade das? Und habe ich heute gut gefrühstückt oder nicht?
Ja? Genau.
Nein, bitte würfel, mach es. Schöner Effekt, schöne Stimmung, eine schöne Beschreibung.
Ja.
Gar keine Frage. Ja.
Also aber Mitspielende, die quasi jeden, keine Ahnung, ich hebe mein rechtes Bein um ca. 2 cm, bewege es ca. 22,5 cm nach vorne, setze den Fuß sanft mit der Ferse zuerst auf, danach lehne ich meinen Körper um 23 Grad nach vorne. Ja, also jetzt ganz übertrieben gesagt, der quasi jeden Schritt des Charakters buchstäblich beschreibt.
Ich erinnere mich da an D&D, den Mönch, also einen gespielten Mönch, der dann nachher gefühlte 30 Attacken hatte.
Ja.
Und tatsächlich jeden Schlag, ja, der kommt von oben, der kommt von links, der kommt von rechts und der trifft dann so und so und hin und her.
Ja.
Das kann im Film schön aussehen, wenn du so eine Schlagkombo hast und das sieht dann einfach schön aus.
Aber
im Rollenspiel dauert die Beschreibung 10-mal länger als das eigentliche.
Aber wenn du so einen Kampffilm hättest, so einen Martial Arts Film, dann würdest du diese extreme Zeitlupe, sag ich jetzt mal, was es ja im Endeffekt ist, würdest du bei einem Gegner sehen und dann wird der Kampf wieder beschleunigt und er haut 5 weitere.
Richtig, genau.
So, du siehst diese Zeitlupe nicht bei jedem Gegner. Weil genau. Dann würdest du dir irgendwann sagen, ach ja, die nächste Zeitlupe, ich mach mir nochmal einen Tee. Ne, ich hol mir nochmal irgendwie die Zeitung raus oder so. Dann wird es langweilig. Das ist, ich glaube, wenn man Spotlight am besten mit Schlaglicht quasi übersetzt, ja, dann ist es, sagt es auch ein bisschen was darüber aus. Es wird kurzfristig etwas beleuchtet, etwas genauer ausgeleuchtet, ja, ein Bereich genauer beschrieben und dann wandert das aber auch weiter. Der Scheinwerfer muss auch wieder zum nächsten weiterwandern. Das
muss halt nicht immer gemacht werden.
Genau.
Na, das ist, wenn ich den Drachen mit einer Schlagkombination zum Beispiel zu Brei haue, dann ist das für mich Kino. Dann ist das, ne? Dann ist das auch ein sagen wir mal, wenn die Spielleitung dann einfach sagt, oh, mit dem, was du machst, schaffst du ihn. Wie machst du das denn? Was passiert denn? Ja?
Stell mir vor, der Barde würde sein Lied genauso beschreiben.
Wow.
Ja, ich mache einen mittelfristigen E-Dur, der hängt noch ein bisschen in der Luft, während ich ein kleines Plucking auf der untersten Seite mache. okay, ne? Also da möchte ich mir eher, ich spiele einen treibenden Beat und klopfe dabei noch auf der Gitarre, auf der Laute rum oder so, ja? Es ist halt so, da habe ich auch eine Vorstellung. Ne? Quasi kann ich ja auch, keine Ahnung, noch eine Musik anmachen, dann habe ich es auch. Aber
ich erinnere da an Zeiten zu DSA 3, wo die Zauberwirker, also es war eine Rundenregel, dass die Zauberwirker die Zauberformel auftragen mussten.
Schön.
Ja. Toll. Jedes Mal.
Jedes Mal, bestimmt total spannend.
Das Schöne war dann beim Revisales Revidum, musstest du dann auch zum Beispiel Revisales Revidum Nipnelö, der Heulenpein.
Ja.
Das musstest du dann halt so ausmachen, sonst hat das nicht geklappt.
Ja.
Und dann erwähnt 7 Zauberwirker in der Grunde.
Ah.
Das hat Spaß gemacht.
Genau. Ich hol schon mal die Zeitung raus.
Und dann hast du da so 2, 3, die gesagt haben, du hast es nicht richtig betont.
Ja, das genau. Richtig. Ich betone gleich mal mit meiner Faust in deinem Gesicht, aber das ist halt Spaß. Aber das Ding ist, ich meine, im Grunde genommen muss man da auch unterscheiden. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, Spotlight muss weiter wandern. Vielleicht muss auch nicht unbedingt das Spotlight weiter wandern. Jetzt, wenn ich mal überlege, könnte ich ja, wenn ich jetzt eine Bühne vor Augen hätte, könnte ich sozusagen mehrere Darsteller auf der Bühne haben und dann geht da das Spotlight an, dann ist der dran, dann geht da das Spotlight an, dann ist der dran. Oder da wird eine kleine Gruppe von 3 beleuchtet oder vielleicht werden nochmal alle auf einmal von allen Spotlights beleuchtet. Das wäre so eine Möglichkeit, ich habe verschiedene Lichter, die an- und ausgehen. Oder ich habe wie an so einem klassischen Pokertisch so eine Lampe tief hängend, und alle, die sich an den Tisch bewegen, die werden beleuchtet. So.
Genau.
Das heißt, da würde ich auch mal unterscheiden, sozusagen dieses aktiv jemanden ins Spotlight holen und aber dieses wie die Motten zum Licht, Also die Charaktere, die sich ins Spotlight bewegen.
Ja. Ich erinnere da zum Beispiel an Kampfsituationen, wo man mit einem Schild quasi eine menschliche Treppe abgebildet hat, der andere Charakter da drauf gesprungen ist und dann mit dem Speer auf irgendein Viech drauf gesprungen ist.
Hervorragend.
Grandioses Kino und das ist nur deshalb stattgefunden, weil jemand die Idee hatte, das könnte richtig gut klappen, weil wir sonst nicht an den Kopf des Viechs drangekommen wären. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Charakter das auch nicht alleine geschafft hätte, hätte er nicht einen Stärkungszauber gekriegt.
Ja.
Das heißt natürlich, der Charakter, der gesprungen ist, der war in dem hellen Spotlight. Gut, er hat nicht getroffen, aber es sah gut aus.
Es sah gut aus. Genau. Die anderen standen aber im Schlagschatten mit drin. Und
richtig,
die waren ein Bestandteil.
Ja.
So. Und
die ganze Gruppe hat sich gefreut, weil das ein sehr, sehr schöner Moment war.
Genau. Ich meine, wenn man in einer langfristigen Runde spielt, dann ist es auch weniger frustrierend, wenn man vielleicht an einem Spielabend mal weniger Spotlight abbekommt.
Ja.
Man kennt das ja vielleicht auch, man ist am wöchentlichen Spieleabend und irgendwie ist man noch nicht so gut drauf, hat vielleicht einen schlechten Arbeitstag gehabt und dann sagt man vielleicht auch am Anfang der Runde, ey Leute, ich nehme mich ein bisschen zurück, ist vielleicht sonst die Rampensau, aber heute lasse ich mal die anderen, dann ist es ja auch in Ordnung.
Ja.
So, wenn ich aber in einer Con-Runde sitze oder in einem One-Shot,
Ja, gerade Con-Runde oder Runde mit unbekannten Mitspielern ist immer ein bisschen schwierig, weil du weißt nicht, habe ich jetzt hier 5 Rampensäuer am Tisch oder eher 5 Schweigsame oder wie auch immer. Das muss ich erstmal herausfinden. Und das kann ich halt, also ich mache es halt immer viel mit Fragen. Möchtest du jetzt eher so oder wer möchte denn? Na? Das muss man sich erarbeiten.
Das ist richtig. Ich habe alles schon gehabt. Ich leite ja nun wirklich viele Con-Runden, muss man dazu sagen. Aber ich habe alles schon gehabt. Ich habe auch schon Runden gehabt. Ich fange an zu reden mache die Intro zum Abenteuer und zum System und was weiß ich was. Und blicke in leere Gesichter. Ich gucke alle an. Es passiert nichts.
Ja.
Online frage ich mich dann manchmal, war ich zu hören? Hatte ich Push-to-Talk-Anfang vergessen, die Taste zu drücken?
Ja, ja.
Warten alle drauf, dass ich anfange zu reden? Ja. Gab es einen technischen Fehler? War ich disconnected?
Das ist dann so, wenn du 5 Kampfschläfer am Tisch hast.
Ja, also das ist halt, habe ich auch schon gehabt, das finde ich am anstrengendsten tatsächlich.
Ja.
Eine gesunde Mischung ist am einfachsten. Generell, wenn alles, was du zum Extrem neigt, finde ich anstrengend.
Ja, also ich, gerade das, was du sagst, ich erinnere mich an eine Shadowrun-Runde mit 2 Kampfschläfern da drin, wo die Spieler dann auch am Tisch saßen und auch immer gesagt haben, boah, es dauert mir zu lange, unsere Charaktere wollen eigentlich nur ballern. Mhm. Wir, also die Spieler, kommen so in einer Stunde wieder, habt ihr dann einen Plan, können wir dann,
ja. Ne?
Und die sind dann runter, haben sich irgendwas zu essen geholt und sind dann in einer Stunde waren die dann wieder am Tisch. Und also die haben den Plan so hingenommen, wie er war, und es war total. Also die haben damit natürlich erstmal so die Runde in 10-minütiges ausgeballert, weil man erstmal auch referiert hatte in Form von, haben wir denen jetzt irgendwas getan? Da brauchten wir so lange.
Ja.
Ne?
Ich hatte tatsächlich mal einen Spieler, der ist mir tatsächlich am Tisch eingeschlafen und als es dann in den Kampf ging, ist er aufgewacht.
Ja,
also ein buchstäblicher Kampfschläfer. Also gar nicht mal so, ja. Der war aber total zufrieden.
Ja, na klar.
Der sagte hinterher, war eine der besten Runden, die er lange hatte. Er hat 2 Stunden am Tisch geschlafen.
Ja.
Also mit Schnarchen.
Du, ich habe lange Zeit auch versucht, irgendwie, ne, also irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sagt, naja, ich probiere mal ein bisschen auf die Leute einzugehen. Gerade bei Con-Runden habe ich das, dass ich versuche. Ich versuche es jedem so ein bisschen zu erklären und jeden auch so ein bisschen einzugehen, damit ich ja auch irgendwie abschätzen kann. Also ich spiele dir den Ball zu, kommt er zurück? Ja, nein, vielleicht. Ich habe dann aber auch ein paar Mal gehabt, dass die Leute mit der Beschreibung überfordert waren.
Ja.
Also und das ist natürlich auch so ein Negativeffekt. In der festen Spielrunde kann ich damit gut arbeiten. In der Con-Runde ist es natürlich schwierig, weil das auch so ein kleiner peinlicher Moment sein kann, weil die Leute natürlich auch so ertappt werden. Ne? Also
Gesicht wahren ist ja für viele auch wichtig.
Das ja, natürlich.
Verstehen, ne?
Ja, verstehen kann ich das. Man macht es. Also es ist ja nichts Aufdringliches, wenn ich jetzt dezent beschreibe, was ist da passiert und auf eine Reaktion abwarte, so damit wir einen gemeinsamen Kinofilm fahren.
Sei es, dass irgendjemand ein Wort nicht kennt von dem, was du beschreibst.
Ja. Ja, aber auch mit der Beschreibung einfach überfordert ist, ne? Also weil man das vielleicht gar nicht im Kopf kriegt oder so.
Ja.
Oder weil man auch einfach quasi dann indirekt jemanden nötigt, eine Reaktion zu zeigen, aber man eigentlich gerade in seiner Komfortzone ist und den Film der anderen genießt.
Ja, klar.
Das ist so der
Punkt. Oder manchmal auch Beschreibungen kommen, wo man sich denkt, hä, was? So, was willst du eigentlich?
Ja.
Kenne ich auch. Also, ja, aber wie gesagt, im Thema geblieben Spotlight, glaube ich, muss man halt wirklich einfach schauen, wie schaut es gerade am Tisch aus. Dadurch, dass man die Mitspielenden von der Con-Runde meistens nicht kennt, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auf Cons Runden leite und es ist fast immer mindestens einer am Tisch, den ich kenne.
Man hat ja auch irgendwo wenn sie dann wieder richtig örtlich real vorkommen, hat man ja auch quasi so eine Con-Bubble, sage ich jetzt mal.
Genau.
Also wenn ich auf der Nordcon bin, dann treffe ich auch, also gefühlt 2/3 sind immer die gleichen, die da sind.
Ja, natürlich. Ja. Das ist ja auf dem Brotospiel nicht anders. So, da gibt es auch den harten Kern.
Genau. Und dann, viele, viele andere siehst du halt und kennst du dann irgendwie von einer anderen Con, die sich dann da mit denen verwirrt haben. Und dann siehst du halt, wie immer mal, auch angenehmerweise viele neue, neugierige oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Und das soll auch so sein, das ist auch gut so. Darf natürlich immer ein bisschen mehr neu dazukommen. Ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr neue nachgerückt sind.
Ja.
Dadurch, dass ja auch Rollenspiele in den Medien einfach mal präsenter ist und auch akzeptierter.
Ja, genau. Und auch in den neuen Medien, ne? Durch hier, keine Ahnung.
YouTube, Twitch, EDG.
Genau. Und sei es Critical Role zum Beispiel, die auch für D&D echt viel gemacht haben.
Dean Diesel.
Genau, Dean Diesel. Ja, oh Gott. Ja, da erzählst du was. Das kann ich mir nicht angucken.
Ich guck mir das alles insgesamt nicht an, weil ich es sehr, sehr unspannend finde, irgendwelchen Menschen beim Spielen zuzugucken.
Ja, geht mir in den meisten Fällen tatsächlich auch so. sagte der, der selber schon Let's Plays gemacht hat. Aber
das ist was anderes.
Ich mache diese, ich spiele tatsächlich oder leite tatsächlich lieber selber, als dass ich irgendwie zugucke. Das ist, weiß ich nicht.
Naja, leiten oder spielen. Zugucken war für mich noch nie eine Option.
Zugucken, wenn eine Runde angefangen hat auf einer Con und ich nichts zu tun habe und irgendwie mal ein bisschen reinhören, aber dann würde ich nicht von Anfang bis Ende drin sitzen und zuhören wollen.
Nein, das ist aber wirklich dann die Ausnahme, wenn vielleicht etwas gespielt wird, worauf ich total neugierig bin. Ich weiß, ich habe das mal für eine halbe Stunde gemacht bei einer Spielrunde, wo ich einfach zu spät dran war, also die war voll, bevor ich eine Option darauf hatte, mit daran teilzunehmen. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen das Intro quasi mitkriegen.
Ja.
Um einfach mal so das Spielgefühl zu kriegen. Ich wollte bei dieser Runde eher mitmachen, weil ich das System spannend fand, um das mal zu schnuppern.
Hat man manchmal, dass halt Sachen angeboten werden und dann kommt man irgendwie nicht rein. Das ist schade, ist halt ganz oft so.
Ja.
Ja, zum Thema Spotlight zurück. Ja, also schwenken wir den Scheinwerfer noch einmal in die Richtung. Hast du den ultimativen Tipp am Spieltisch, wenn du das Gefühl hast, da kommt jemand zu kurz, sowohl als Mitspielender als auch als Spielleiter?
Ich will nicht sagen den ultimativen Tipp, aber quasi die Möglichkeiten. Das eine ist, ich biete an. Und ich biete offensiv an. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der irgendwo, aus welchem Grund auch immer, ich sag mal, ein bisschen resigniert und sagt, naja, komm, heute ist für mich gelaufen, ich merke schon, heute ist nur Kampf und ich bin ja eher der Sozialcharakter oder der Healer oder wie auch immer, dann kann ich immer noch auf den hingehen und kann ihn eine Möglichkeit setzen. Wenn das jetzt zum Beispiel der Heiler ist und die Gruppe ist eigentlich, also hat keinen Bedarf an Heilern, dann kann aber immer noch ein geliebter NSC zum Beispiel schwer verletzt werden und dann ist es einfach, dann ist diese Person gefragt, ich sage jetzt mal, den König von der Schwelle des Todes zu erretten. Birgt auch eine Gefahr, muss man sich gucken, welchen NSC könnte ich im Zweifel dafür verheizen. Ja. Auch da ist natürlich wieder eine Gefahr gegeben, weil wenn es was Wichtiges ist und ich sage jetzt mal, der Charakter schafft das nicht, dann ist man natürlich so, ja, jetzt hatte ich meinen Spot und habe es auch noch versemmelt.
Ja.
Das ist so doppelt frustrierend. Das muss man auch ein bisschen beachten.
Kann natürlich auch zu lustigen Szenen führen, wenn es eine langfristige Runde
ist. Ja, man muss halt immer sehen, Spotlight ist nicht immer positiv.
Richtig.
Ja, also ein Dieb kann ein Spotlight beim Einbruch haben. Das muss aber nicht gelingen. Dann ist es halt trotzdem Spotlight.
Mhm.
Ne? Klar. Kann halt nach hinten losgehen.
Dann ist er im Spotlight der Wachen. genau. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, Spotlight ist etwas, für das alle am Tisch verantwortlich sind.
Richtig. Jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise, an Grad.
Genau. Jeder auch für sich selbst mit verantwortlich ist. Und zwar im Sinne von, dass wenn ihr das Gefühl habt, kriegt nicht genug davon, von diesem Spotlight, dann sprecht es an. Vielleicht ist es ja auch nur gefühlt, weniger Spotlight es hier bekommt und alle anderen sagen, Moment mal, du redest aber 50% der Zeit.
Ja.
60% wollen wir dir jetzt nicht zugestehen. Ist aber auch ein Kommunikationsthema.
Abschließend kann ich aber auch noch sagen, ich habe es lange Zeit lang nicht gemacht, aber es ist durchaus empfehlenswert, wenn du, sagen wir mal, spezielle Charaktere hast, die nicht viel Spotlight kriegen. Dann auch vielleicht mal überleg, ob du vielleicht vorweg oder hinten dran oder meinetwegen auch separat einfach nochmal eine Einzelsession machst oder vielleicht auch mit einem anderen Charakter mit bei. Und dann vielleicht für eine, ich sag mal, für eine Initiierung ein Ritus machst, ein Sidequest, etwas genau. zu beschaffen. Das sind Sachen, die kann man immer anbieten. Das ist natürlich zeitintensiv. Wobei ich sagen muss, das kann dann halt auch mal in 1-2 Stunden abgefrühstückt werden. Das kann man dann auch gerne mal online machen.
Zum Beispiel.
Dafür stelle ich mir das doch gut vor.
Kann auch teilweise sogar im Text abgehandelt werden. Ja, so, keine Ahnung, sag mir doch mal, was du in der Zeit machen willst, in der dein Charakter jetzt beim letzten Mal nicht dabei war.
Dann ist aber der Spotlight-Faktor sehr gering.
Ja, aber ne, ist ja auch eine Zeitfrage sozusagen. Ich sage ja im Notfall, ne?
Klar.
Genau. Ja, im Großen und Ganzen haben wir jetzt ein Spotlight auf den Spotlight gehalten.
Genau.
Wie sieht es denn bei euch da draußen aus? Seid ihr Screentime-Grabber?
Wie geht ihr damit um, wenn ständig euch die Screentime gemobst wird?
Oder wenn euch jemand ins Wort fällt? Entschuldigung, das wollte ich jetzt auch nochmal. Das habe ich verpasst.
Ja, zu spät.
Ja, zu spät ins Wort gefallen. Ne?
Verdammt.
Ja. Nein, aber genau, was macht ihr eigentlich?
Oder habt ihr noch irgendwelche Tipps?
Ey. Genau, habt ihr Tipps und Tricks da draußen, wie ihr das Spotlight verteilt? Redet ihr generell nur in Initiative-Runden am Tisch? Finde ich übrigens ganz fürchterlich, die Idee.
Ja, fände ich sehr müßig, weil auch genau. nicht jeder immer etwas zu sagen hat oder sagen möchte, Richtig. Weil es nicht immer passt.
Ja. Ja, oder spielt ihr generell nur Spiele, bei denen die Gesprächsreihenfolge mit Gesprächsstein festgelegt ist, wie Shadowrun Anarchy?
Muss ich auch mal dran denken, ja.
Ja.
Ja, ansonsten, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt oder auch einfach mal bei uns entweder persönlich oder virtuell zu Gast sein möchtet, dann meldet euch einfach bei uns.
Ihr erreicht uns unter Twitter unter @cast_pap.
Auf unserer Facebook-Seite.
Oder auch mit eurem Podcatcher, wenn ihr auf pub-cast.podigy.io schaut. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen.
Und ich denke gerade daran, dass ich die angekündigte E-Mail-Adresse irgendwann mal in die Tat umsetzen sollte.
Das kriegen wir sicherlich auch nochmal irgendwann irgendwie hin. Jetzt gerade läuft unsere E-Mail auf die Brot- und Spiele-E-Mail-Adresse.
Das geht ja auch.
Genau. Also brotundspielebs@t-online.de. Auch da könnt ihr uns im Zweifelsfall erreichen, aber die anderen Kanäle sind uns momentan noch lieber, bis wir eine richtige, vernünftige E-Mail-Adresse haben.
Machen wir.
Da liegen wir ein Spotlight drauf.
Ja, okay. Genau.
Ansonsten spielt weiter, ihr Lieben da draußen.
Bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.